Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute wissenschaftliche und technologische Bedeutung der Kybernetik und das logische Konzept der Kybernetik. Mit diesen beiden Vorträgen beenden wir unsere Woche der Kybernetik im Hörsaal. Zunächst Dr. Heinz Zemanek aus Wien. Der österreichische Computerpionier wurde dort 1920 geboren. Mailüfterl nannte er seinen zur Legende gewordenen ersten voll transistorierten Computer auf dem europäischen Festland. Noch bis 2006 lehrte er am Institut für Computertechnik der Technischen Universität Wien. Stets befasste er sich mit wissenschaftlichen und technischen Problemen sich selbst steuernder Automaten. Jedes Jahr wird der nach ihm benannte Heinz-Zemanek-Preis verliehen für außergewöhnliche Forschungsarbeiten in der Informatik. Heinz Zemanek ist am 1. Januar 90 Jahre alt geworden. Hier also sein Vortrag über die wissenschaftliche und technologische Bedeutung der Kybernetik.
Es ist nun schon ziemlich allgemein bekannt, dass das Wort Kybernetik vom altgriechischen Wort für Steuermann kommt, von Kybernetes, von dem auch der Gouverneur und das englische Wort Governor für den Regler einer Maschine abgeleitet sind. Diese drei Künste, die Steuermannskunst, die Regierungskunst und die technische Regelungskunst, haben einen gemeinsamen Untergrund, der neuerdings gerne mit dem Wort Kybernetik bezeichnet wird. In unserem Zeitalter der angewandten Naturwissenschaft pflegt einem aktuellen Thema dieser Art eine mathematische Theorie zugrunde zu liegen. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Es sind sogar mehrere Theorien und sie kommen aus einem verhältnismäßig jungen Zweig der Technik, nämlich der Nachrichtentechnik. Das erste Kapitel dieser Theorien beginnt 1868, als Maxwell, der geniale Schöpfer der Theorie des Elektromagnetismus, den Ihnen wahrscheinlich bekannten Fliehkraftregler der Dampfmaschine durchrechnet. Zusammen mit der Berechnung elektrischer Netzwerke ist daraus heute ein sehr elegantes Lehrgebäude geworden, die Theorie der rückgekoppelten Netzwerke. Das zweite Kapitel beginnt 1948, als Shannon, ein amerikanischer Mathematiker und Nachrichtentheoretiker, seine mathematische Theorie der Übertragungstechnik veröffentlicht. Eine Arbeit, die inzwischen klassisch geworden ist und den Kern der Informationstheorie bildet. Das dritte Kapitel hat vermutlich keinen markanten Anfangspunkt. Es kann nur dadurch beschrieben werden, dass biologische und soziologische Wissenschaften in zunehmendem Maß mathematische Theorien benutzen und zu einer Sprache finden, die von jener der Physik immer weniger verschieden ist. Befürchten Sie nun nicht, meine verehrten Damen und Herren, dass ich Ihnen auf dem akustischen Weg dieser Sendung die genannten Theorien im Einzelnen erläutern will. Das wäre für mich ebenso wie für Sie eine sehr harte Aufgabe. Es wird mir in den folgenden Ausführungen nicht auf die sachlichen Einzelheiten dieser Theorien ankommen, sondern auf die Grundzüge eines naturwissenschaftlichen Weltbildes, das sich aus ihnen ableitet und das durch die Hinzunahme eines neuen physikalischen Grundstoffes entsteht, durch die der Messung unterworfene Nachricht. Bisher waren neben Raum und Zeit die Hauptbegriffe der Physik Materie und Energie. Die ihnen vertrauten Maschinen bearbeiten ebenfalls Materie oder Energie oder beides. Die Betonmischmaschine oder der Transformator sind typische Beispiele dafür. Die Nachrichtentechnik hat bisher keine Maschine hervorgebracht, sondern Apparate und Geräte. Telefon und Fernseher produzieren eben nicht, sondern sie reproduzieren. Die gesamte Nachrichtentechnik war auf die Konservierung ihr anvertrauten Nachrichten eingestellt und ihr Ideal war die getreue Übertragung der vom Menschen erzeugten Nachricht über den Raum oder über die Zeit oder über Raum und Zeit. Die Messung der Nachricht war in diesem Zusammenhang nicht erforderlich. Gemessen wurden in den Laboratorien vielmehr Spannungen und Ströme, also Größen der herkömmlichen Physik. Eine kleine Ausnahme bildete nur die Telegraphie. Hier gibt es die Fernschreibmaschine und man bezahlt das Telegramm nach der Zahl der Wörter. Genau aus dieser Richtung kam nun aber auch der neue Gedankengang der messbaren Nachricht. Die Messbarkeit der Nachricht beruht auf ihrer Telegrafierbarkeit. Während beim Telefon und beim Fernsehen mit den Nachrichten nur analoge Transformationen vorgenommen werden, damit eine Abbildung im Hörer oder am Bildschirm zustande kommt, überträgt der Telegrafenapparat nicht eine Abbildung der Buchstabenform, sondern ein Rezept, mit dem der Empfänger den gemeinten Buchstaben herausfinden und abdrucken kann. Für das Morse-System gibt es dieses Rezept in Diagrammform. Am Ende der Punkt-Strich-Entscheidungen steht dann der bezeichnete Buchstabe. Die Fernschreibmaschine realisiert beim Empfangsvorgang auch ein derartiges Programm. Bei dem nach 5 Ja-Nein-Entscheidungen der gemeinte Buchstabe festliegt und daher gedruckt werden kann. Der Fernschreiber ist eine Maschine für die Nachrichtenformveränderung. Er führt ein Rezept oder ein Programm aus. Alle Nachrichtenmaschinen, ob sie nun eine elektronische Rechenmaschine oder ein kybernetisches Verhaltensmodell sind, führen ebenfalls ein Rezept oder ein Programm aus. Und dieses Konzept erweist sich als unerwartet weitgehend und allgemein brauchbar. Die vertraute Maschine für Material oder Energie hat in sich selbst meist nur einen kümmerlich primitiven Grenzfall eines Programmes auszuführen. Sie wird einmal eingeschaltet und einmal ausgeschaltet und durch Drehknöpfe oder durch Handräder starr beeinflusst. Das ausgeführte Programm ist ansonsten ausschließlich Sache des bedienenden Menschen. Der Schalter ist übrigens das Grundelement der Nachrichtenbearbeitung. Er entscheidet zwischen Ein und Aus oder zwischen Ja und Nein und er merkt sich im Gegensatz zur Taste außerdem die jeweils letzte Schalthandlung. Alle Programme und Maschinen der Nachrichtenverarbeitung setzen sich aus Entscheidungen und ihren Kombinationen sowie aus der Speicherung getroffener Entscheidungen zusammen. Selbst der technologische Aufbau erfolgt aus diesen Elementen. So wie es beim Klavierspielen nur darauf ankommt, im richtigen Augenblick den richtigen Finger in der richtigen Weise auf die richtige Taste zu drücken, so kommt es bei der Informationsmaschine nur darauf an, im richtigen Augenblick die richtigen Schalter zu betätigen und die richtigen Speicherelemente abzulesen oder zu füllen. Der dynamische Ablauf dieser Vorgänge heißt Programm. Und dieses Programm wird der Maschine in der für sie passenden Sprache mitgeteilt. Das Telegramm ist also ein Programm für die Herstellung der bestimmten Botschaft in der angemessenen Sprache, im Schlüssel, den der Fernschreibapparat versteht. Der elektronischen Rechenmaschine teilt das Programm in der ihr angemessenen Sprache mit, wie sie ein Gleichungssystem mit x Unbekannten zu lösen hat. Und in die künstliche Schildkröte ist ein Programm eingebaut, das ihr vorschreibt, wie sie auf gewisse Signale aus der Umwelt zu reagieren hat. Das exakte Befolgen der Programme wird gerne als Beweis dafür vorgebracht, dass die Nachrichtenmaschine jeder Intelligenz entbehre. In etwas veränderter Form lautet dieses Argument zwar zugunsten der Denkkraft der Maschine, es spricht ihr aber die Fantasie oder die Empfindung ab. Alle diese Beweisführungen verdienen höchstes Misstrauen. Ich bin zwar dafür, dass man zwischen menschlichen und maschinellen Eigenschaften sorgsam unterscheidet. Ich glaube aber nicht, dass man den Unterschied aus den logischen und physikalischen Eigenschaften herleiten kann. Dass die Maschine den gegebenen Befehlen stur folgt, ist keineswegs ihre natürliche Eigenschaft. Jeder Konstrukteur weiß, wie lange es braucht, bis man sie so weit hat. Die absolute Folgsamkeit ist Absicht der Konstruktion und Bedingung ihrer ungetrübten Verwendbarkeit. In gewissen Bereichen bewahrt sich die Maschine sehr oft eine Art Unbeherrschbarkeit, die nicht selten als Freiheit oder als Spiel bezeichnet wird und die bei der Nachrichtenmaschine weit deutlicher in Erscheinung tritt als bei den herkömmlichen Maschinen. Man hat sie in Umkehrung der üblichen Ordnung sogar bereits zur Grundlage von Rechenmethoden gemacht, die auf der unvorhersagbaren Zufälligkeit von Ereignisfolgen beruhen. Freilich hat die heute übliche elektronische Rechenmaschine neben den gigantischen Rechenleistungen meist eine unglaublich Hilflosigkeit gegenüber primitiven Fehlern des Programms. Das ist aber nicht eine unvermeidliche Eigenschaft, sondern nur eine Folge davon, dass sie mit Programmen gegen derartige Fehler eben nicht ausgerüstet ist. Und im Gegensatz zum Menschen ist sie auch nicht mit einem Superprogramm für die automatische Herstellung solcher Programme ausgerüstet. Was die Programmierkunst auf diesem Gebiet noch erreichen wird, kann heute niemand voraussagen. Die Tatsache, dass der Informationsautomat universal programmierbar ist, hat so weitreichende wissenschaftliche Bedeutung, dass man ihr in einem kurzen Vortrag unmöglich vollständig Rechnung tragen kann. Es gibt nicht nur den Beweis, dass jede überhaupt berechenbare Zahl mit dem Automaten berechnet werden kann, sondern man darf mit gutem Recht vermuten, dass jeder logisch beschreibbare Zusammenhang darauf programmierbar ist. Wenden wir uns nun den spezifischen Zügen der Kybernetik zu. So haben wir zuerst einen fast ebenso tiefgründigen Wandel der Maschine zu behandeln. Zum Nachrichtenaspekt der Maschine kommt der Übergang von der Ketten- zur Schleifenstruktur. In der klassischen Technik haben alle Realisierungen die Form von Ursache-Wirkungsketten. Eine Aktion bewirkt die nächste und so fort, von einem Beginn zu einem Ende, von einem Eingang zu einem Ausgang. Diese Kette lässt sich auch von hinten nach vorne eindeutig verfolgen, denn jede Wirkung ist auf eine ganz bestimmte Ursache zurückzuführen. So bewirkt etwa das Anschlagen einer Schreibmaschinentaste den Übergang der Kraft von Hebel zu Hebel, bis der eine und bestimmte Buchstabe zum Abdruck kommt. Der einmal abgedruckte Buchstabe hat keinerlei Rückwirkung auf die Schreibmaschine. Im praktischen Einsatz der klassischen Maschine freilich zeigt sich sofort, dass die Kombination Mensch und Maschine nicht mehr eine offene Kette darstellt, sondern eine geschlossene Schleife. Das menschliche Sinnesorgan nimmt die Wirkung der Maschine registrierend auf und die Vernunft des die Maschine bedienenden Menschen benutzt diese Nachricht für die Steuerung der Maschine. Der maschinengeschriebene Buchstabe wird gelesen, der falsch hingeschriebene wird korrigiert. Das Bild des Steuermanns, das uns der Name Kybernetik nahelegt, erweist sich als ganz besonders charakteristisch. Schiff und Steuermann bilden eine Schleifenstruktur. Das Steuerrad beeinflusst das Steuerruder und dieses die Bahn des Schiffs. Das Auge des Steuermanns vergleicht die tatsächliche Bahn des Schiffs mit der gedachten Sollbahn, die sich aus den Anweisungen des Schiffsbesitzers und den Notwendigkeiten der Navigation zusammensetzt. Aus den Abweichungen zwischen tatsächlicher Bahn und der Sollbahn leitet der Steuermann ein Korrektursignal ab, das er dem Steuerrad zuführt, mit dem Ziel, die Abweichung zum Verschwinden zu bringen. Die Analogie zum Steuern eines Kraftfahrzeugs ist leicht zu erkennen. Aber auch bei der Handhabung jedes Werkzeugs und bei der Benutzung der klassischen Maschine ist die gleiche Schleifenstruktur zu erkennen. In einfachster Form wurde dieses Prinzip erstmalig beim Dampfmaschinenfliehkraftregler in rein technischer Form, also ohne menschliche Einwirkung, verwendet. Die rotierenden Kugeln entwickeln eine Fliehkraft, die sie in ganz bestimmte Höhe treibt. Tritt nun eine Änderung in der Belastung der Dampfmaschine ein, so ändert sich zunächst auch die Drehzahl. Wenn diese etwa absinkt, so sinken auch die Kugeln. Mit den Kugeln aber ist über ein Hebelsystem die Dampfzufuhr gekoppelt, und zwar so, dass das Absinken eine Erhöhung der Dampfzufuhr bewirkt. Dadurch steigt wieder die Drehzahl und das Gleichgewicht stellt sich bei der alten Drehzahl ein. Ohne menschliches Zutun regeln die Kugeln die Maschine auf konstante Drehzahl. Später wurde dieses Prinzip auch für elektrische Einrichtungen angewendet und weiter ausgebaut. Die Regelungstechnik ist zu einem wichtigen Teilgebiet der Starkstromtechnik geworden. Ein radikal neuer Aspekt aber ergibt sich aus der Kombination des Regelschleifenprinzips mit dem Programmierungsprinzip. waren zuerst nur relativ einfache Vorschriften bewältigbar, die Konstanz der Drehung oder sonst einer Größe zum Beispiel. So erlaubt die Programmsteuerung nicht nur beliebig komplexe Abläufe, sondern auch beliebig flexible Reaktion auf die Umwelt und auf den Erfolg des geregelten Systems. Und damit fehlt wieder ein Kriterium, das bisher ein Charakteristikum der technischen Welt war. Die Starrheit und Rücksichtslosigkeit der Maschine weicht einer Anpassungsfähigkeit, die bisher nur organischen Gebilden zu eigen war. Das Zeitalter der geregelten Maschine wird eine Versöhnung mit der Natur bringen, die noch vor 50 Jahren vollkommen aussichtslos war. Das heißt nicht, dass in einem kybernetischen Zeitalter die Grenzen zwischen Natur und Technik vollständig verschwinden. Dazu sind die Grundsätze und Ziele von Natur und Technik zu sehr verschieden. Der Ingenieur hat eine fest umrissene Aufgabe, zu der er klarste Lösung anstrebt, die im Augenblick gefunden werden kann. Dadurch entstehen grundsätzlich Einzweckbauelemente, die für die kompliziertere Lösung wieder klar kombiniert werden. Die Natur aber geht von dem Allzweckbauelement Zelle aus. Sie verwendet offenbar zwar auch das Programmierprinzip beim Aufbau und bei der Vermehrung von Organismen, aber das Herstellungsverfahren scheint eher einer von Unmöglichkeiten gebremsten Wucherung als einer planmäßigen Konstruktion zu gleichen. Das Ziel der Natur ist eben der ausgeglichene Allzweckorganismus, während das Ziel der Technik die Übersteigerung einer einzigen Leistung oder weniger Fähigkeiten ist. Hingegen sind nähere Betrachtungen auf einem anderen technologischen Gebiet erforderlich, das auf einer höheren Ebene die Kombination von Schleifenstruktur und Programmsteuerung darstellt. Ich meine die automatische Produktion, auch kurz Automation genannt. Die mechanische Ausführung dessen, was ein für allemal genau festgelegt ist, gehört zu den ältesten technischen Tricks des Menschen und begann mindestens mit den Tierfallen. Denn was ist die Mausfalle anderes als ein uralter Automat? Wirtschaftlich sinnvoll wird die automatische Herstellung durch eine sehr große Anzahl von gleichen Vorgängern. So erzeugt man schon seit Jahrzehnten Zigaretten oder Schrauben durch mechanische Automaten. Wenn sich der Ablauf nicht ganz so genau festlegen lässt, wird sich zumeist zeigen, dass der Mensch, der die Maschine bedient, als Messgerät oder Messgeräteableser und als Einsteller eingesetzt ist. Und mit dieser Tätigkeit eine Schleife schließt. Auch dieser Vorgang lässt sich mit elektronischen Mitteln vom Menschen unabhängig machen und dabei genauer, rascher und störungsfrei. Da die Technik immer höhere Präzision verlangt, da ihre ständig steigenden Geschwindigkeiten immer kürzere Reaktionszeiten brauchen und weil der Technik immer mehr Menschenleben anvertraut werden, sind automatische Lösungen sehr häufig die einzig möglichen. Wenn man bedenkt, dass heute bereits ein Straßenfahrzeug höhere Geschwindigkeiten erreicht als die Warnsignale in den menschlichen Nervenleitungen, wird man zugeben, dass für die automatische Verkehrssicherung sogar noch weit mehr getan werden müsste, als heute der Fall ist. Der elektronische Rechenautomat weist aber den Weg zu einem weiteren Schritt der Automation, der die Methoden noch einschneidender verändern wird. Die Stärke des Rechenautomaten ist nämlich nicht mehr die Herstellung großer Stückzahlen des gleichen Produkts, wie das am Beginn etwa bei der Berechnung von Tabellenwerken der Fall war. Es ist vielmehr gelungen, die für die Wirtschaftlichkeit des Automaten notwendigen hohen Stückzahlen der Teilvorgänge auf einem anderen Weg zu erreichen, nämlich durch die Zerlegung eines einzigen Berechnungsvorgangs in sehr viele Teilschritte, von denen sogar wieder ein großer Teil untereinander im Wesentlichen gleich sind. Gelingt es, auch die Produktionsvorgänge in so kleine Teilschritte zu zerlegen, dass sich die Programmsteuerung lohnt, so steht auch der automatischen Herstellung von Einzelstücken nichts mehr im Wege. Das ist sicherlich ein Zukunftsaspekt. Es ist aber das natürliche Ziel der begonnenen Entwicklung. Die Technik wird in absehbarer Zeit subjektive Produkte liefern können. Es ist die Sache anderer Instanzen, dass bis dahin der Durchschnittsmensch auch das Bedürfnis nach dem Einzelstück hat und nicht die bequeme Normaleinheitsausführung vorzieht. Die soziologischen Konsequenzen dieser Entwicklung sind nicht mein Fachgebiet. Ich darf aber leise Bedenken gegen gewisse sehr verbreitete Argumentationen anmelden. Das Postulat etwa, dass die Technik eine immer kürzer werdende Arbeitswoche erlauben wird, kommt mir voreilig vor. Es haben immer schon gewisse Gruppen von Menschen auf Kosten von anderen Gruppen weniger gearbeitet und es gibt sicherlich Schwankungen in der mittleren Anstrengung des Menschen. Aber es scheint mir von der Technik zu viel erwartet, dass sie uns die Mühe der Existenz abnimmt. Wir werden, fürchte ich, auch in Zukunft im Schweiße unseres Angesichts arbeiten müssen. Der Erfolg der wissenschaftlichen Bemühung ist bloß eine gewisse Verschiebung ins Abstrakte. Lassen Sie mich nun der Kybernetik in einem etwas engeren Sinn zuwenden. Der Kybernetik im Sinn der Anwendung der bisher geschilderten Theorien und Entwicklungen für das bessere Verständnis des lebenden Organismus. Reell in diesem Sinn ist ein Satz von sehr interessanten Modellen, deren Wert allerdings zunächst umstritten ist. Drei Grundmodelle umreißen dieses Gebiet. Die künstliche Schildkröte von Walter, der Homöostat von Ashby und die künstliche Maus von Shannon. Wir haben in unserem Institut alle drei Modelle nachgebaut oder weiterentwickelt, und ich darf daher versuchen, die Grundgedanken aufs Kürzeste zusammenzufassen. Die künstliche Schildkröte betrifft das Problem des Lernens. In seiner einfachsten Form ist das Lernen mit dem Erkennen zusammenfallender Ereignisse gleichzusetzen. Übertrifft das Zusammentreffen die zufällige Verteilung, so bringt es dem Organismus Vorteile, aus dem einen Ereignis auf das andere zu schließen. Die Beschreibung dieses Vorgangs, die erstmalig von dem russischen Physiologen Pavlov versucht worden ist, stellt ein Programm dar, das ohne große Mühe sogar in einem frei beweglichen Automaten realisierbar ist. Und so lernt die Schildkröte von Walter aus dem Zusammentreffen von Pfiffen und Hindernissen, dass der Pfiff ein Hindernis bedeutet, worauf sie auf dem Pfiff allein hin schon das Ausweichmanöver beginnt. In der Biologie heißt diese Erscheinung bedingter Reflex. Und die Modelldarstellung verhilft zu einer weit konkreteren Vorstellung, als die bloße Beschreibung erlaubt. In einer Weiterentwicklung, die in unserem Institut in Zusammenhang mit Dozenten Andjan ein weit komplexeres Modell ergab, sind auch Hemmung, Generalisierung, Spezialisierung und Reflexumkehr mit berücksichtigt. In diesem Fall hat erst der Entwurf des Modells die letzte Klärung der funktionellen Zusammenhänge gebracht. Der Homöostat betrifft den Fall, dass keine Vorerfahrungen vorliegen und daher kein Lernvorgang angewendet werden kann. Wie findet der Organismus beim Fehlen geeigneter Information einen Ausweg aus einer unangenehmen Situation? Durch das Aufsuchen eines Gleichgewichts auf einer höheren Ebene, sagt Ashby. Er repräsentiert Innenwelt und Umwelt des Organismus durch vier Veränderliche, die jede mit jeder im künstlichen Nervensystem des Modells miteinander verbunden sind. Aber nicht nur auf eine einzige Weise, sondern umschaltbar auf vielfache Weise. Und jedes Mal, wenn die augenblickliche Verknüpfung eine Veränderliche in Gefahr bringt, die tragbaren Grenzen zu überschreiten, schaltet sich die innere Verknüpfung auf eine neue Kombination um, und zwar so lange, bis eine brauchbare Einstellung zur gegebenen Umweltsituation gefunden ist. Die Zielstrebigkeit dieses Modells ist die mechanische eines Pendels, oder genauer eines vierfach verkoppelten Vierfachpendels. aber nach außen unterscheidet sie sich nicht viel von der Zielstrebigkeit, mit der einfache Lebewesen mit ihrer Umwelt fertig werden. Und dabei verzichtet dieses Modell auf das hilfreiche Gedächtnis, das in Wirklichkeit in den meisten Fällen die Zielsuche radikal verkürzen würde. Hinterher zeigte das Modell übrigens sogar eine Art mechanischer Gewöhnung an Reize gewisser Größenordnungen. Der Homöostat ist sozusagen der kybernetischeste aller kybernetischen Apparate, eine verknotete Vierfachschleife und lässt bereits ein wenig ahnen, was die Zusammenarbeit vieler tausender Schleifen in großen Organismen für verwickelte Verhaltensweisen ergibt. Die Maus im Labyrinth schließlich ist das Modell für einen noch schwierigeren Lernvorgang, für das Lernen durch Probieren. Ein Sucher bewegt sich durch ein Labyrinth aus quadratischen Feldern. Wenn der Sucher an eine Trennwand stößt, kehrt er in die Mitte des Feldes zurück und versucht es in einer anderen Windrichtung. Wenn das Modell sich zu jedem Feld merkt, in welcher Richtung der Sucher es erfolgreich verlassen hat, so kann daraus das zweite Mal der Weg vom Start zum Ziel viel rascher gefunden werden. Wir haben in Wien zur Information über die Richtung noch jene Information gefügt, die ein ausgelegter Ariadnefaden liefern würde und damit das Orientierungsvermögen des Modells noch weiter erhöht. Es findet seinen Weg nach vorwärts und rückwärts und löst auch Kreiswege einwandfrei auf. Diese drei kybernetischen Modelle sind nur Grundrichtungen einer Fülle von Versuchen und Modellen, zu denen neuerdings im steigenden Maß auch reine Automatenprogramme treten, die jedes Modell gleichwertig ersetzen und raschere Veränderungen gestatten. Lernprogramme sind augenblicklich sehr aktuell und es zeigen sich sogar schon die ersten Andeutungen industrieller Anwendung. Es erhebt sich natürlich die Frage, wie weit derartige Modelle echte Abbildungen natürlicher Vorbilder sind. Darüber ließe sich lange und unentschieden diskutieren. Man kommt aber sofort sehr viel weiter, wenn man die Situation ein wenig anders auffasst. Es kommt naturwissenschaftlich nämlich überhaupt nicht darauf an, den natürlichen Organismus selbst abzubilden, der auch in den niederen Formen Züge der Einmaligkeit trägt. Was die Naturwissenschaft tatsächlich behandelt, ist nämlich nicht das Einzelwesen, sondern die Klasse, und die Klassenvorstellung ist selbst eine Modellvorstellung. Das gesamte Gebäude der Naturwissenschaft ist im Grunde eine Modellvorstellung von der einmaligen Welt und daher für die Darstellung im Automaten bestens geeignet. Ist es für unsere heutige Auffassung schon beunruhigend, dass die Maschine überhaupt für Denkprozesse eingesetzt werden kann, wo wir so sehr geneigt sind, die Denkkraft für die menschlichste aller Fähigkeiten zu halten? So wird die Situation völlig beklemmend, wenn man sich die Möglichkeit ausmalt, dass die Welt der Gedanken durch den Automaten in ähnlicher Weise wie die Welt der Chemie auf ein paar hundert Elemente zurückführbar sein könnte. Die bunte Vielfältigkeit der unmittelbaren Sinneseindrücke war durch die chemischen Elemente verhältnismäßig einfach erklärt. Diese gleiche bunte Welt wird von unseren Sinnesorganen auf ein Telegraphensystem übersetzt, das trotz der Gleichheit der kurzen elektrischen Stromstöße das bunte Bild bis in das Gehirn befördert. Es liegt ganz nahe anzunehmen, dass auch auf der nächst höheren Ebene ein paar hundert Denkmuster genügen, um die ganze Vielfalt des menschlichen Denkgebäudes verhältnismäßig einfach zu erklären und automatisch zu reproduzieren. Für den Einzelnen macht das aber nichts aus. Sein Sonderfall ist vor der Maschine nicht nur durch das Gesetz der großen Zahlen beschützt, sondern er beruht auch mehr als auf den objektiven physikalischen Tatsachen, von denen in meinen Ausführungen die Rede war. Es ist längst klar geworden, dass die Naturwissenschaft den Menschen nicht auszubeschreiben vermag. Die Nachrichtenmaschine treibt uns mit steigender Geschwindigkeit in einen neuen Abschnitt der menschlichen Geistesgeschichte, indem wir uns wieder mit der Problematik unserer einmaligen Persönlichkeit beschäftigen werden und nicht mehr mit physikalischen Kollektiven.
Sie hörten Dr. Heinz Zemanek, Wien, in einer Aufzeichnung aus dem Jahr 1960.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. in Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit, die besten Hirne der Gegenwart.
Das logische Konzept der Kybernetik ist gleich das Thema des Franzosen Louis-Pierre Cofignal. Cofignal schrieb das Manuskript dazu als 61-Jähriger im Jahr 1963. Der Professor widmete sein Leben seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dem Studium von Rechenautomaten. Wenig später erwarb er sich durch die Konstruktion einer auf dem Binärsystem beruhenden Rechenmaschine einen Namen. Sein besonderes Interesse galt den philosophischen und methodologischen Problemen der Kybernetik. Innerhalb der französischen Regierung bekleidete Cofignal nach dem Zweiten Weltkrieg das Amt eines Generalinspekteurs für den öffentlichen Unterricht. Bis 1969 leitete er das Institut Blaise Pascal des CNRS in Paris, das, vergleichbar der Max-Planck-Gesellschaft, sich mit Grundlagenforschung befasst.
Norbert Wiener, der Schöpfer der Kybernetik, hat in seinem Werk Cybernetics die Definition gegeben: Kybernetik ist das gesamte Gebiet der Kontrolle und Kommunikation bei Maschinen und Tieren. Im Jahre 1958 schlugen wir vor zu sagen, die Kybernetik ist die Kunst, die Wirksamkeit der Aktion zu gewährleisten. Diese zweite Definition hat sich im Gegensatz zur ersten als fruchtbarer erwiesen. Die Philosophen bedienen sich ihrer, wenn sie die Kybernetik als Methodologie der Aktion ansehen. An diese Konzeption wollen wir uns halten, um sie zu rechtfertigen und ihren Wert aufzuzeigen. In seinem zweiten Werk, The Human Use of Human Beings, unterstrich Wiener die Möglichkeit, die neue Idee der Kybernetik auf die menschliche Gesellschaft zu übertragen. So aber wurde die Steuerung von Organen einer Maschine oder eines Lebewesens zum Befehl, empfangen von Menschen, die eine menschliche Gesellschaft bilden. Der im Englischen mögliche Gebrauch desselben Wortes Control setzt implizit das mechanische Einwirken von maschinellen Organen aufeinander mit den psychologischen Wechselbeziehungen der Menschen untereinander gleich. Bei dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens wird diese Identifikation in keiner Weise durch die Erfahrung bestätigt. Sie als Axiom zu setzen, bedeutet eine metaphysische Stellungnahme. Die beiden Begriffe Steuerung und Befehl haben miteinander gemeinsam, dass sie sich auf eine Aktion beziehen, und sie verlieren jeden Sinn, will man sie auf etwas anderes als auf eine Aktion anwenden. Bei der Analyse des menschlichen Handelns werden wir also den Punkt finden, an dem die Kybernetik die menschliche Gesellschaft berührt. Eine Handlung setzt sich zusammen aus einer logischen Folge von Operationen, die man in drei Phasen gliedern kann. Erste Phase: Vorbereitung der Handlung, in deren Verlauf erstens das Ziel der Handlung und dann ein Programm der Handlung festgelegt wird. Zweite Phase: der Entschluss zum Handeln. Dritte Phase: die Ausführung der Handlung, die mit der Anwendung des vorher aufgestellten Programms beginnt und dann nach diesem Plan oder nach einem durch die Ereignisse modifizierten Plan fortgesetzt wird. Warum erfährt nun häufig, wenn nicht immer, das ursprüngliche Programm eine Abänderung durch die Ereignisse? Eine Aktion wird immer von einem Menschen auf die Umgebung ausgeübt in der Absicht, das gesteckte Ziel zu erreichen. Das Ziel selbst besteht darin, in irgendeiner Weise die Umgebung zu verändern. Die Handlung beginnt, in Übereinstimmung mit dem vorbereiteten Programm, mit einem ersten Akt, mit einer Teilhandlung, auf die andere, meist unterschiedliche Handlungen folgen. Vom ersten Akt an erfährt die Umgebung eine Veränderung und sie reagiert. Wir können drei Fälle von großer Allgemeingültigkeit unterscheiden. Erster Fall: die Umwelt reagiert programmgemäß. Das ist der Fall bei der Tätigkeit, die ein Dreher auf das Werkstück ausübt, das er bearbeitet. Das rohe Metall verschwindet unter dem Werkzeug und nimmt fügsam die durch die Zeichnung vorbestimmte Form an. Um zum Ziel zu gelangen, genügt es in diesem Fall, das vorbereitete Programm anzuwenden. Zweiter Fall: die Umwelt reagiert auf unvorhersehbare Weise, aber dennoch so, dass zwischen Handelndem und Umgebung ein Zusammenhang aufgrund bekannter Gesetzmäßigkeiten gegeben ist. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Regulierung einer Etagenheizung. Ziel der Handlung ist, die Lufttemperatur eines Raumes konstant zu halten. Diese Temperatur nun hängt von der des Wassers in den Radiatoren, genauer der des Wassers, das den Kessel verlässt, und noch genauer von der Luftmenge, die in den Verbrennungsraum gelangt, ab. Sie hängt weiterhin ab von der Lufttemperatur der Nachbarräume, von der Öffnung der Fenster, der Zahl der im Raum befindlichen Personen und so weiter. Die Aktion, die nun in Betracht kommt, besteht darin, der Luftklappe des Feuerraumes eine bestimmte Stellung zu geben, während die Reaktion der Umgebung in der Lufttemperatur eines Wohnraumes zu einem bestimmten Zeitpunkt besteht, dargestellt durch eine unvorhersehbare Wetterfunktion. Ein vorbereitetes Programm, das nichts anderes sein kann als eine Regel betreffs der Luftklappenöffnung im Verhältnis zum Wetter, würde die Gleichmäßigkeit der Wohnraumtemperatur nicht gewährleisten können. Aber eine Veränderung der Lufttemperatur eines Zimmers ist durch eine von normalen Umständen unabhängige Gesetzmäßigkeit mit der Veränderung der Luftklappenöffnung verbunden. Und diese Gesetzmäßigkeit heißt: Vergrößerung der Luftklappenöffnung bedeutet Erhöhung der Temperatur, Verringerung bedeutet Absinken der Temperatur. Wenn wir das erkannt haben, genügt es in Zukunft zur Erreichung unseres Zieles, die Luftklappen des Kessels ein wenig zu schließen, wenn es zu warm wird, und sie zu öffnen, wenn es zu kalt ist. In diesem zweiten Fall lässt sich nicht wie im ersten eine zeitliche Reihenfolge von Handlungen vorausbestimmen, die mit Sicherheit das Ziel erreichen. Aber man kann vorhersagen, welche Handlungsweise an irgendeinem Zeitpunkt im Hinblick auf die Reaktion der Umgebung angewendet werden muss, um die Fehler, die durch die vorausgegangenen Handlungen entstanden sind, zu korrigieren und um so das Ziel zu erreichen. Man muss zwar das Programm nach den Ereignissen variieren, kann aber alle nur möglichen Situationen, die sich aus diesen Ereignissen ergeben werden, vorhersehen und für jede Situation ein Programm festlegen. In jedem Augenblick wählt man das entsprechende Programm. Dritter Fall. Die Umwelt reagiert auf unvorhersehbare Weise und man erkennt keinen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Handelndem und Umweltreaktion. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Schmetterlingsjagd. Das Insekt sitzt bewegungslos da, man nähert sich unbemerkt und in dem Augenblick, da man das Netz werfen will, fliegt es auf zu einer anderen Blüte. Es gibt unzählige Beispiele für diesen dritten Fall. Der größte Teil der Aktionen zwischen Menschen oder auch zwischen Mensch und Lebewesen fällt unter diese Kategorie. Sie lässt sich auch noch beschreiben, indem man sagt, dass der Teil der Umwelt, auf den man einwirken möchte, über eine gewisse Freiheit verfügt. Auf jeden Fall ist die Folge der Handlungen, die im Hinblick auf das Erreichen des Zieles ausgeführt werden, durch die gesamte Handlung hindurch gelenkt. Sei es durch ein vorbereitetes Programm, das auch genauestens ausgeführt wird, sei es durch eine ganze Reihe von Programmen, die aus einer großen Anzahl, welche als Antwort auf die möglichen Umweltreaktionen vorbereitet waren, ausgewählt werden, sei es schließlich durch eine Folge von Programmen, die in dem Augenblick erst gefunden werden, in dem die Reaktionen der Umgebung eine neue Situation herbeiführen. Um eine Aktion zu steuern, muss man also über die Reaktion der Umgebung darauf in dem Maße ihres Offenbarwerdens informiert sein. Die Vermittlung von Informationen an den die Aktion Steuernden ist absolut notwendig. Die Steuerung oder das Befehlen geschieht durch Mitteilung des Auftrages an die Ausführenden. Damit der Beginn der sukzessiven Akte, aus denen sich die Gesamthandlung zusammensetzt, ausgelöst werde. Die Kommunikation bildet also gleichfalls ein Steuerungselement der Handlung. So sind also die Begriffe Kontrolle und Kommunikation aus der von Wiener Kybernetik genannten Theorie Grundelemente des menschlichen Handelns. Aber im Falle der Einwirkung auf ein System, dessen Reaktion dem dritten Typus entspräche, das heißt dessen Reaktionen unvorhersehbar und ohne logische Beziehung zur Aktion des Handelnden sind, ist die Steuerung durch Anwendung von Theorien nicht mehr möglich. Die Idee Norbert Wieners von einer Theorie des Befehls und der Kommunikation hat hier keinen Wert. Man gelangt also zu einer neuen Definition. Kybernetik ist die Kunst, die Wirksamkeit einer Handlung zu gewährleisten. Wenn kybernetisches Denken so beschrieben wird, unterscheidet es sich grundsätzlich von jener Denkweise, die sich allgemein in Begriffen wie Wissenschaft, angewandte Wissenschaft und Technik ergeben und auf die man sich bei der Steuerung einer Handlung meistens beruft. Wissenschaftler wie Kybernetiker benutzen beide Informationen über die Umwelt. Aber erster Unterschied: Die Wissenschaft bemüht sich, diese Informationen in gegebene Denkschemata einzuordnen, in der Absicht, die Welt und ihr Verhalten zu beschreiben, während die Kybernetik die Informationen in den Umständen angepasste Formen einordnet, in der Absicht, mit Erfolg auf die Welt einzuwirken. Zweiter Unterschied: Die Wissenschaft lässt die Phänomene, die sich nicht ihren Theorien unterordnen, unter den Tisch fallen, zum Beispiel den Abrieb in der rationellen Mechanik und die Erfahrungen von Fizeau bis Einstein in der Optik, während die Kybernetik sämtliche Informationen, die sie aus der Umwelt erhält, berücksichtigen muss, selbst die, die bei der Ausarbeitung der Theorien vernachlässigt worden sind, weil sie zu einem entscheidenden Element der Umweltreaktionen werden können. Dritter Unterschied: Die Wissenschaft denkt über Phänomene der Vergangenheit nach und bezieht die Zukunft allenfalls mit ein, wenn sich diese Phänomene von vornherein dem Determinismus unterwerfen, was aber besonders bei psychologischen und sozialen Vorgängen nicht der Fall ist. Die Kybernetik hingegen steuert eine Handlung, die sich erst in der Zukunft völlig entwickelt. Wissenschaftliches und kybernetisches Denken, oder besser wissenschaftliche und kybernetische Logik, sind sehr unterschiedlich. Kurz ausgedrückt: Die Wissenschaft strukturiert die Grundinformationen nach rationellen Kriterien, die Kybernetik nach Kriterien der Wirksamkeit. Die Wesenheiten, die der Mensch als Objekt seines Erkennens einzeln wahrnimmt, sind in seinem Bewusstsein nach Klassen geordnet. Jede Klasse wird von Wesen gebildet, die eine Gesamtheit von gleichen charakteristischen Eigenschaften besitzen. Man spricht auch von wesentlichen Eigenschaften. Eine Klasse von Entitäten stellt ihrerseits wieder ein Wesen dar, und diese Wesen können abermals in neue Klassen gruppiert werden, von noch abstrakterer Definition. So werden Klassifizierungen aufgestellt, und gerade in der Form von Klassifizierungen werden Kenntnisse im Gedächtnis aufbewahrt. Die nicht charakteristischen Eigenschaften einer Klasse werden zufällige Eigenschaften genannt. Mithilfe dieser Begriffe lässt sich deduktives Denken definieren, die gebräuchlichste Denkweise der Wissenschaft und ihrer Anwendungsbereiche. Die deduktive Denkweise besteht darin, eine Klasse zu finden, deren charakteristische Eigenschaften jenes Einzelwesen besitzt, das man gerade untersucht, und dann diesem Einzelwesen die zufälligen Eigenschaften der Gesamtklasse zuzuteilen. Zum Beispiel: Ein Viereck hat parallele gegenüberliegende Seiten. Diese Eigenschaft ist charakteristisch für die Klasse der Parallelogramme. Eine zufällige Eigenschaft der Parallelogramme besteht darin, dass sich ihre Diagonalen in der Mitte schneiden. Folglich sage ich, die Diagonalen des Vierecks, das ich betrachte, schneiden sich in ihrer Mitte. Die deduktive Überlegung reicht aus, um von Naturgesetzen und von sozialen Prinzipien ausgehend die Steuerung von Aktionen festzulegen, die sich auf eine fast unveränderliche Umgebung beziehen. Aber die menschlichen Handlungen beziehen sich heutzutage auf eine immer komplexere und immer stärker sich wandelnde Umwelt, sodass die deduktive Denkweise nicht mehr genügt. Darauf beruht die so schnell angewachsene Bedeutung der Kybernetik, die eine neue Denkweise, das heißt eine neue Logik, bringt. Das Ungenügen der deduktiven Denkweise beruht hauptsächlich darauf, dass die Eigenschaften, die bei der Ausarbeitung einer Theorie übergangen werden, sich bei der Anwendung der Theorie nicht mehr übergehen lassen. Dagegen nimmt die Kybernetik ganz besonders das analoge Denken in Anspruch. Wenn wir festgestellt haben, dass zwei Systeme, von denen eines bekannter ist als das andere, Analogien darstellen, das heißt mutmaßliche identische Eigenschaften besitzen, besagt analoges Denken, dass die Eigenschaften des ersten, die sich unter den identischen Eigenschaften nicht zeigen, auch im zweiten erscheinen. Ein Beispiel: Man hat beobachtet, dass Tiere und Menschen gewisse identische biologische Funktionen haben und dass diese Funktionen durch dieselben Krankheiten gestört werden können. Um nun die Wirkung eines pharmazeutischen Produktes zu untersuchen, macht man damit Tierversuche, wobei man annimmt, dass die bei den Tieren beobachteten Wirkungen sich analog zu den durch Anwendung dieser Heilmittel beim Menschen auftretenden Wirkungen verhalten. Sehr oft setzt man analoges Denken mit Hilfe von Modellen in die Tat um. Modell nennt man eine künstliche Anordnung, die durch ihre Konstruktion gewisse Analogien mit dem Original aufweist. Nehmen wir das eben genannte Beispiel noch einmal auf. Man züchtet die Mikroben einer Krankheit in Nährlösungen, die Modelle darstellen, bevor man Tierversuche anstellt. Nährlösungen und Tiere stellen Analogien zum Menschen dar. Aber die Nährlösungen werden von Menschen gemacht, sind also Modelle. Die Tiere werden nicht von Menschen gemacht, sind also natürliche Analogien des Menschen. Die Beweiskraft des analogen Denkens, das sich auf Modelle stützt, ist ungeheuer. Das ist die Denkweise des Ingenieurs, der vor der Verwirklichung eines Bauwerks oder einer Maschine ein dialektisches Modell konstruiert, das man Projekt nennt, oder oft auch ein physisches Modell, das man verkleinertes Modell nennt und dessen Funktion er untersucht. Das ist auch die Denkweise des Wissenschaftlers, der eine Klassifizierung seiner Erkenntnisse aufstellt, um den Stoff für deduktive Denkprozesse zu schaffen. Und selbst die des Mathematikers, der einen neuen Lehrsatz erfindet. Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass der Fortschritt der Menschheit in der Erkenntnis der Welt oder im Einwirken auf die Welt durch die Konstruktion von Modellen verwirklicht worden ist, auf die man die analogen Vernunftsschlüsse angewendet hat. Es war indessen der Kybernetik vorbehalten, die Anwendungsbedingungen des analogen Denkens zu präzisieren und so seine Wirksamkeit zu sichern. Ein altes Sprichwort sagt nämlich, Comparaison n'est pas raison. Vergleichen heißt nicht beweisen. Die Gesamtheit der geistigen Operationen, die einen analogen Denkvorgang ausmachen, setzt sich aus drei Phasen zusammen. Erste Phase, Konstruktion eines Modells durch Anstrengung der Vorstellungskraft. Zweite Phase, Beobachtung der Arbeitsweise des Modells, dadurch Entdeckung derjenigen Eigenschaften des Modells, die man bei seiner Konstruktion nicht bewusst hineingelegt hat. Im Verlauf seiner Tätigkeit verändert sich das Modell. Die Tätigkeit dialektischer Modelle, sogar mathematischer Modelle, besteht in dieser Veränderung selbst. Dritte Phase. Die dritte Phase stellt die Reifikation des Modells dar, wörtlich seine ständige Wiederholung unter immer besserer Bearbeitung, das heißt die Operation, die jeder Eigenschaft des Modells ihre Entsprechung im originären System gibt, etwa das Gesetz PV gleich RT, wobei P der Druck, V das Volumen, T die Temperatur, R eine Konstante, ein statistisches Resultat ist, das für kein einziges Gas stimmt, sondern von allen annähernd erreicht wird. Die Fiktion, das ideale Gas sozusagen, dem man alle Eigenschaften zuschreibt, die die Klasse der Gase definieren, Ausdehnung, Komprimierbarkeit und so weiter, und weiterhin die Eigenschaft, uneingeschränkt das Gesetz PV gleich RT zu erfüllen, ist eine Reifikation dieses Gesetzes. Eine Reifikation erscheint also als Produkt der Vorstellungskraft, das ein technologisch verkleidetes theoretisches Ergebnis besitzt. Eine experimentelle Bestätigung ist notwendig, um seine Gültigkeit zu sichern. Und diese Bestätigung beweist die Wirksamkeit der analogen Denkweise. Eine Reifikation, die keine Verifikation zur Folge hat, ist allgemein das Thema eines Werkes der Imagination, wie zum Beispiel eines Romans, eines Filmstreifens und einer Theorie der mathematischen Physik, bei der man durch Sprache und Bild fiktive Objekte und Einheiten von Objekten beschreibt. Solche Beobachtungen haben uns zur Suche nach Bedingungen geführt, die die Konstruktion wirksamer Modelle erlauben. Wenn ein Modell wirksam sein soll, muss es wirklichkeitsgetreu sein, das heißt eine große Anzahl von Analogien mit dem Original besitzen. Es muss funktionell sein, das heißt Analogien aufweisen, die eher die Funktionen der beiden Mechanismen betreffen als ihre Organe. Es muss einfach sein. Wir wollen zum Schluss von einigen Themen berichten, bei denen kybernetisches Denken erst in jüngster Zeit zu neuen Einsichten oder Fortschritten geführt hat. Was die Lebewesen angeht, so haben die Modelle Dr. Sauvins gezeigt, dass man die Organisation des Instinktlebens durch physikochemische Phänomene erklären könnte, allerdings unter Ausschaltung der Psychologie. Dieselben Modelle haben Dr. Laborie auf eine Erklärung des Molekularaustausches gebracht. Und aus der gleichen Gruppe von Wissenschaftlern hat Polonsky zwei feste Zustände des ADN unter der Einwirkung von zwei einander entgegengesetzten magnetischen Feldern aufgezeigt. Die Analogie dieser Eigenschaften mit der der Ferrite, die als Kernspeicher in Rechenmaschinen Verwendung finden, hat zu der Annahme geführt, dass die ADN-Moleküle besonders in den Genen so etwas wie Erinnerungsorgane sein können. Diese Einsicht hat sich für die vererbungsphysiologische Forschung als nützlich erwiesen. Die Kybernetik hat sich ebenfalls erfolgreich mit der Wirtschaft beschäftigt. Die Analogien zwischen den Verhaltensweisen von Mensch und Tier haben zu einer neuen Konzeption des wirtschaftlichen Unternehmens geführt, das als Gesellschaft gemeinsam arbeitender Menschen erscheint. In unserer Zeit, da alle Menschen eine Funktion in einem Unternehmen innehaben, ist der Erwerb einer Berufsausbildung eine der Hauptaufgaben der Bürger eines Staates geworden. Hier berühren wir also das Problem der Erziehung. Die Untersuchung der Wirksamkeit der Erziehung ist eines der ökonomischen Hauptprobleme unserer Zeit. In Frankreich widmet sich die Vereinigung für kybernetische Pädagogik diesem Problem besonders. Um schließlich zum Ende zu kommen. Die Entwicklung des kybernetischen Denkens hat die Konzeption einer Kybernetik erweitert, die zunächst begrenzt war auf die mathematischen Theorien von Maschinen. Deterministischer oder probabilistischer Art. Und auf die Nutzbarmachung dieser Theorie durch ihre Anwendung auf andere Mechanismen. Die Kybernetik ist eine Methodologie der Aktion, deren am besten erforschte logische Mittel die Analogie und die Verwendung von Modellen sind. Sie erscheint so als Instrument der Erfindung und Entdeckung. Diese Denkmethoden bringen es mit sich, dass die Kybernetik den traditionellen Kategorien gegenüber indifferent ist. Wenn es nützlich ist, bringt sie Objekte verschiedenster Disziplinen einander näher, wobei sie zu ihrem eigenen Vorteil ständig neue Modelle konstruiert, die lediglich durch ihre neuen Eigenschaften von suggestiver Wirkung sein sollen. Diese neuen Eigenschaften können dann, nach experimenteller Verifikation, zu neuen Wahrheiten werden.
Louis-Pierre Pascals verlesenes Manuskript beendet unsere Vortragsreihe im Hörsaal, die sich in dieser ersten Märzwoche komplett der Kybernetik verschrieben hat. Einige Wiederholungen daraus können Sie morgen um 12:15 in der Vorlesung der Woche nachverfolgen, sowie am Sonntag um 15:15.